Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke. Auf meinsportpodcast.de.
Das Viertelfinale der Snooker-Weltmeisterschaft füllt sich so langsam. Drei Spieler zogen gestern nach ins Crucible Theater, ins fast schon One-Table-Setup. Ein Match steht jetzt noch zwischen diesen. Und welche drei das sind, das werden wir jetzt hier analysieren in unserer Zusammenfassung des gestrigen Tages bei Total Clearance. Christian Oehmicke begrüßt euch und begrüßt Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
Guten Morgen, Christian. Herzlich willkommen zum Snooker-Sonntagsfrühstück. Und heute ist es tatsächlich so ein richtiger, gemütlicher Snooker-Sonntag, denn im Gegensatz zu gestern haben wir gar keine Entscheidungen heute. Also da können wir uns zurücklehnen und nochmal reflektieren, die vergangene Woche Revue passieren lassen und natürlich vor allem die Matches vom gestrigen Tag, wo wir eben drei Entscheidungen hatten.
Ja, heute ist der achte Finaltag ohne Entscheidungen. Wobei, ob das wirklich ohne Entscheidung ist, werden wir gleich nochmal besprechen. Denn die zwei Matches, die bereits angefangen haben, haben relativ hohe Zwischenstände. Werden wir aber gleich zu kommen. Erstmal zu den Matches, die gestern beendet wurden. Und dort gab es in der Morgen-Session gestern gleich mal das Ende, das erwartete Ende zwischen Neil Robertson und Jack Liesowski. Und wie du es schon angekündigt hast, Neil Robertson wird sich einen Vorsprung erarbeiten und den das gesamte Match über verwalten. Und genau so ist es dann letztendlich auch gekommen. 5:3 war es nach der ersten Session, 9:7 nach der zweiten Session. Und auch in der dritten Session hat Neil Robertson nichts mehr anbrennen lassen, gleich die ersten zwei Frames mit hohen Breaks zu seinen Gunsten beantwortet. Ja, es war der ein oder andere Flug dabei, aber man kann sagen, Neil Robertson hat in diesem Match nicht nur Titelansprüche angemeldet, sondern Jack Liesowski auch ganz klar die Grenzen aufgezeigt.
Und er war nicht mal zufrieden mit sich selbst. Man hat das richtig gemerkt im 18. Frame, als es nur die 87 wurde und nicht das zweite Century Break in Folge nach der 126 im 17. Frame. Also da war fast ein bisschen Frust dabei bei Neil Robertson. Aber gut, wenn man dem Jack Liesowski schon so davonrennt, ne, dann braucht man vielleicht andere Ziele im Leben, als nur dieses Spiel zu gewinnen. Ja, Jack Liesowski, ich meine, das war wieder so ein typisches Spiel von ihm eigentlich. Ne? Hätte er sein bestes Snooker gezeigt, wäre das in den Decider gegangen, aber er hat es wieder nicht auf den Tisch gebracht in einem wichtigen Spiel gegen einen guten Gegner. Und somit hat er echt verdient verloren. Vielleicht, wenn wir ein bisschen was Positives für ihn suchen wollen, dann ist es vielleicht der 19. Frame, den, denke ich, der Jack Liesowski von vor einem Jahr nicht gewonnen hätte. Aber er hat es da geschafft, diesen Frame über die Ziellinie zu bringen, immerhin zum 11:8. Leider lief das dann schon wieder anders im 20. Frame, wo er 40 Punkte geholt hatte, trotzdem den Frame dann letztlich verloren hat. Ja, und dann hat er zwar nochmal einen Frame geholt, aber letztlich hat Neil Robertson, ich meine, der Vorsprung war zu groß, er hat damit nur 90 das Spiel dann nochmal klar gemacht. Wieder kein Century Break, meine Güte. Sehr enttäuschender Abschluss von Neil Robertson. Nein, natürlich nicht. Also es war eine super Leistung von ihm mit der gebotenen Ruhe, mit den gebotenen hohen Breaks. Hat sich nicht irgendwie verunsichern lassen durch den kleinen Lauf, den Jack Liesowski zwischendurch mal hatte. Ist gut und unbeschadet aus richtig schlechten Sessions rausgegangen wie der ersten Session. Und ich denke, er hat jetzt wirklich das Komplettpaket gezeigt eines Menschen mit Titelambitionen. Aber jetzt kommt ja erst das Viertelfinale, jetzt wird es ja erst langsam ernst. Und dann hoffen wir, dass wir einen verbesserten Neil Robertson sehen werden im Vergleich zu den Vorjahren.
Ja, vier Centuries gespielt im Match und wir reden über einen besseren Neil Robertson. Mal gucken, wie das wird. Und ich bleib dabei, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich hat Jack Liesowski dieses Match in der ersten Session verloren. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber es sind auch so Kleinigkeiten bei ihm einfach, wo ich das Gefühl habe, er sollte vielleicht dann öfter mal eine Safety spielen, statt wenn er sich verstellt oder wenn er einen schweren Ball vor sich hat, einen Harakiri alles oder nichts Ball anzugehen, ohne Sicherheitsleine. Das muss in einem WM-Achtelfinale meiner Meinung nach nicht sein.
Ja, da stimme ich natürlich total zu, nachdem du das jetzt auch nur 4 bis 5 Mal erwähnt hast, in welcher Session Jack Lesowski dieses Spiel verloren hat. Nein, da hast du absolut recht, natürlich. Das war einfach die erste Session. Die Shot Selection, ja, gerade so im Bereich der Safeties. Ich meine, da waren absolut abenteuerliche Safeties dabei. Dann wundert es mich wieder nicht, dass er einfach alle Bälle angeht, weil wenn die Safeties alle so laufen, dann kann er es genauso gut versuchen, irgendwas zu lochen. Aber du hast natürlich völlig recht. Also das war miserabel teilweise von der Shot Selection. Und er konnte Daniel Robertson, der auch nicht gut am Tisch stand, eben nicht bestrafen in der ersten Session. Und das hätte er schon machen müssen. Dann war das Ding eigentlich schon durch. Ja, ich hoffe, dass er sich da nochmal steigern kann. Denn sonst, also wir haben jetzt von ihm jetzt nicht unbedingt die Signale bekommen, dass das nächste Finale unbedingt klappen wird, egal gegen wen es ist. Wenn wir diese WM für Jack Lesowski mal so zusammenfassen. Und das ist natürlich schade. Da müsste jetzt nächste Saison nochmal der Sprung kommen. Ich denke, er hat sich durch sein sehr ehrliches Interview und seine Ambitionen, Leuten mit Krebserkrankungen Mut zu machen, nochmal viele Sympathiepunkte erspielt. Aber die hat er eigentlich vorher auch schon gehabt, ne? Es fehlen eher so die Ranglistenpunkte, die Titel, die er noch sammeln müsste dann mal in der nächsten Saison.
Ja, absolut. Also mangelnde Sympathie will ich ihm da gar nicht vorwerfen. Er ist einer der nettesten und sympathischsten Spieler. Ich habe ihn in Fürth ja tatsächlich auch schon nicht ganz kennengelernt, aber zumindest beobachten können. War ziemlich freundlich, hat gelächelt, hat kurz Hallo gesagt. Also das war schon in Ordnung. Jack Lisowski ist halt einfach meiner Meinung nach noch so 2, 3 Jahre hinter Trump, wenn man so möchte, von der Erkenntnis her, dem eigenen Spiel ein besseres B-Spiel hinzuzufügen. Und das fehlt da meiner Meinung nach noch so ein bisschen. Er ist besser geworden in dieser Hinsicht. Das ist schon anders als noch vor 3 Jahren oder sagen wir, vor 2 Jahren. Aber da muss mehr kommen. Also für ihn jetzt vielleicht nicht ganz so ein toller Abschluss für eine alles in allem natürlich super Saison. Neil Robertson im Viertelfinale. Sein nächster Gegner steht bereits fest, tatsächlich, und das wird Kyron Wilson sein. Der hat sein Match gegen Barry Hawkins gestern, ja, am Ende dann doch nicht unbedingt klar, aber doch klarer als erwartet mit 13 zu 10 gewonnen. Und das, obwohl Barry Hawkins, der ja mit 7 zu 9 hinten lag, auf 9 zu 9 tatsächlich ausgeglichen hatte zwischenzeitlich. Ich weiß nicht, ob das alle so sehen, aber ich habe das Gefühl, hier wurde uns ein Entscheidungsframe geraubt, durch einen, meine Güte, banal hart aufspielenden Kyron Wilson, was der da für Breaks hingezaubert hat aus irren Bildern, wie der die gerettet hat mit Wahnsinnsstößen, sei es ein Double, sei es eine unfassbar schwierige Stellung noch zu korrigieren. Also, das ist schon sehr beeindruckend gewesen, was Kyron Wilson da gestern teilweise auf den Tisch gebracht hat.
Wie in der ersten Runde auch schon. Kyron Wilson zeigt bei dieser Weltmeisterschaft wieder sein Komplettpaket, dass er sich reinkämpfen kann, dass er tolle Breaks spielen kann, dass er tolle einzelne Bälle spielen kann. Also super Safeties auch dabei, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also er bringt wirklich wieder alles mit. Aber das war im letzten Jahr ja auch schon so und trotzdem hat es dann in diesem verrückten Halbfinale nicht, in dem verrückten Finale gegen Ronnie O'Sullivan nicht gereicht. Ja. Also ich bin ja gespannt, ob er dieses Jahr diesen einen Schritt mehr gehen kann, aber es ist natürlich sehr viel verlangt, hier 2 WM-Finals in Folge. Also da denkt man natürlich an John Higgins, aber ja, ob das jetzt Kyron Wilson auf dem Kö hat, weiß ich nicht, aber er zeigt auf jeden Fall alle Ansätze, die man so bräuchte dafür. Und trotzdem hat für mich Barry Hawkins, mein WM-Tipp, dieses Spiel eher verloren, als dass Kyron Wilson es gewonnen hat. Und zwar im 19. Frame. Also da kam ja Barry Hawkins eben mit Rückstand in die Session rein, hat aber wie die Feuerwehr erstmal einen 107er Break gespielt und dann sich den 18. Frame auch noch geholt. Ja, und dann kam dieser 19. Frame, in dem Kyron Wilson schon einen 54er Break gespielt hatte, dann aber verschoss und Barry Hawkins einen wirklich nicht guten Tisch überließ. Also da lagen 2 Rote dämlich an der Bande, es war alles irgendwie schwer. Und Barry Hawkins spielte ein Feuerwerk von einem Break in der 40er-Region. Also er hat diese Roten von der Bande geholt. Er hat mit dem Hilfskö Bälle gelocht, die sahen physikalisch gar nicht möglich aus. Also er hat sich gerettet durch dieses richtig schwere Break, hatte dann die letzte Rote von der Bande weggeholt, eben kunstvoll. Stellung war dann, wie das halt oft bei solchen Bällen ist, jetzt nicht ganz perfekt, aber auch nicht der Horror. Ja, und dann hat er diese letzte rote eben verschossen auf seinem Weg zum Steal des Frames. Und Kyle Wilson holte sich die dann. Und so brauchte Barry Hawkins dann schon einen Snooker, aber auch nur einen Snooker. Ja, und dann dieser Frame dauerte insgesamt so über 40 Minuten, weil Barry Hawkins diesen einen Snooker einfach nicht zusammengebracht hat. Also ich meine, der größte Fehler war natürlich diese machbare verschossene rote nach 300 exzellenten Bällen. Aber dass er es dann auch nicht geschafft hat, diesen einen Snooker zu bekommen. Und das war für mich einfach die Entscheidung im Match. Ne, danach kam auch nochmal guter Frame von Kyron Wilson, guter taktischer Frame. Schönes Break noch von Barry Hawkins. Aber dann hat Kyron Wilson nochmal hier ja, so richtig die Breaks reinbekommen und 90 und 102 gespielt, um dann den Sack zuzumachen. Also ich denke, wenn dieser 19. Frame anders gelaufen wäre, dann würden wir vielleicht über ein ganz anderes Match heute sprechen. Vielleicht über einen Entscheidungsframe, vielleicht sogar über einen Sieg für Barry Hawkins. Also er hatte es auf dem Kö und hat leider diese Chance nicht genutzt, die er sich so hart erarbeitet hat.
Nichtsdestotrotz, also Kyron Wilson finde ich immer sehr beeindruckend. Der kann auch, also was der für eine Bilanz bei Weltmeisterschaften hat, Wahnsinn. In 6 von 7 WMs, die er mitgespielt hat, ist der immer ist der ins Viertelfinale eingezogen, mindestens. Also das ist schon sehr beeindruckend. Und sollte er hier das Finale erreichen, ich meine, nächster Gegner Neil Robertson, danach könnte Judd Trump kommen. Also das wäre ja tatsächlich auch wieder ein richtig steiniger Weg. Also dann würde er tatsächlich in diesem Jahr auch so ein bisschen sein Meisterstück machen. Wird auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht einfach werden für Neil Robertson, auch wenn der vielleicht da trotzdem als Favorit reingehen wird in dieses Duell. Einfach aufgrund der Art und Weise, wie Neil Robertson auch die letzten Wochen Snooker gespielt hat. Ein weiterer Spieler, der im Viertelfinale steht, ist Mark Williams und der hat gestern 2 Sessions absolviert gegen John Higgins. Die beiden hatten ja eine ja, sehr kuriose erste Session, in der John Higgins nach dem Mid-Session-Interval quasi nicht mehr auftrat und aus einer 3-1-Führung ein 3-5-Rückstand wurde. Und dann wurde das Match gestern tatsächlich sehr unterhaltsam. Erstmal gut aus Sicht von Mark Williams, der sich da einen ziemlich hohen Vorsprung erarbeitete, um dann sich einen Maximumversuch anschauen zu müssen von John Higgins, der da aus dem Nichts quasi, nachdem bei ihm vorher überhaupt nichts zusammenlaufen wollte, sich auf Maximumkurs begab, leider dann die 20. Schwarze verschossen hat. Da war mehr drin gefühlt nach diesem Stellungsfehler da auf die letzte Schwarze, aber es war schon kurios, dass John Higgins da tatsächlich sich die letzten 3 Frames der zweiten Session noch geholt hat, aus dem Nichts, nachdem wirklich überhaupt nichts zusammengelaufen ist bei ihm. Und ja, spannend wurde es dann irgendwie trotzdem nicht mehr. 10-6 stand es nach der zweiten Session und am Abend ging es dann ganz schnell.
Ja, denn am Abend fand John Higgins in seiner typischen exzellenten Chancenverwertung einfach überhaupt nicht statt. Also er hatte teilweise echt gute Chancen in den Frames, hat sie überhaupt nicht nutzen können, dann jeweils Mark Williams mit einem starken Break und schon war der Frame weg. Also John Higgins, alles in allem natürlich eine enttäuschende WM für ihn, wenn man an dieses intergalaktische Snooker denkt, was er in der Saison schon eben glanzlichtweise mal gespielt hat. Aber so war es ein bisschen auch bei dieser WM tatsächlich. Ne? So, immer so frameweise, portionchenweise kam dieses Glanzlicht, kam dieser super John Higgins, wie auch bei dem Maximum Break, was ihm leider nicht geklappt hat. Also da hätte ich ihm echt die Stellung noch gewünscht auf die letzte Schwarze, also auf die letzte Schwarze nach Rot quasi. Also das wäre es natürlich gewesen jetzt hier, wenigstens so ein Maximum Break rauszunehmen aus dem Match. Hat leider nicht geklappt, wäre ihm echt gegönnt gewesen, aber es sollte nicht sein. Und Mark Williams, ja, ich glaube, eigentlich können wir das Match recht gut zusammenfassen, indem wir einfach sagen, Mark Williams war besser. Also Mark Williams hat die Frames besser gestohlen, eigentlich in John Higgins-Manier. Da denkt man an den 10. Frame unter anderem. Er hat die besseren Breaks gespielt, die zwingenderen. Er war taktisch eigentlich auch teilweise besser und das halt mit seiner unglaublichen Ruhe, die er immer ausstrahlt am Tisch. Und also er hat quasi John Higgins einfach outperformed in jeder Hinsicht. Und so ging das auch so deutlich aus. Also das ist auch in der Höhe jetzt nicht unbedingt unverdient für Mark Williams, weil John Higgins eben wirklich nur so in kleinen Häppchen, wie bei einem Buffet, sich hier seine Leistung mal zeigen konnte. Ja, schade irgendwo, dass es nicht knapper wurde, aber trotzdem ein hochunterhaltsames Spiel der beiden. Und ich denke mal, wir werden sie, also werden auch John Higgins eben nächstes Jahr sowieso wiedersehen bei der WM. Vielleicht klappt es ja dann noch mit seinem Titel, wer weiß, aber da müsste er schon wieder sein intergalaktisches Snooker mittlerweile rausholen über eine ganze lange Zeit, damit das klappt.
Ja, aber man fragt sich schon so ein bisschen, wo ist der Players Championship John Higgins jetzt hier hin gewesen bei diesem Turnier? Also das war schon irgendwie, naja, so ein bisschen antiklimatisch. Antiklimaktisch, so. Mark Williams steht im Viertelfinale, trifft dort entweder auf Mark Allen oder auf Mark Selby und das entweder liegt schon mal mit 2 zu 6 hinten. Mark Selby mausert sich in der oberen Hälfte so ein bisschen jetzt nicht zum Geheimfavoriten wäre übertrieben. Er ist sicherlich einer der Favoriten überhaupt bei dieser WM gewesen. Aber was brennt denn der bitte schön für ein Feuerwerk ab bei dieser Weltmeisterschaft? Ich meine, die erste Runde gegen Curt Mifflin war ja schon beeindruckend, aber auch gestern, Mark Allen konnte ja fast froh sein, dass er da überhaupt 2 Frames abbekommen hat.
Ja, also wenn wir beim Buffet bleiben, dann ist Mark Selby definitiv die Sahnetorte dieser WM bisher. Unglaublich. Locherfolg hier wirklich im hohen 90er-Bereich. Dazu seine üblichen guten Safeties, tolle Breaks, gestern auch wieder eine 134 unter anderem. Also der spielt die anderen komplett vom Tisch. Und das eigentlich nach einer zweiten Saisonhälfte, in der er nicht mehr zu den Top drei Spielern oder so gehört hat. Also er hat die Saison ja stark begonnen, aber am Schluss dann auch ein wenig nachgelassen. Ja, hat im Interview natürlich jetzt auch gesagt, er kommt mit einem großen Selbstbewusstsein zur WM und hat sein Spiel gefunden und muss jetzt nicht erst im Crucible danach suchen. Und das hat er nicht nur einfach so gesagt, sondern das hat er bisher auch in jeder Session demonstriert, die er gespielt hat. Also Mark Allen ist wirklich gut bedient mit den 2 Frames, hat den Whitewash vermieden. Also, ist natürlich auch wieder ein bisschen typisch für Mark Allen, ne, dass es jetzt nicht wirklich zwingend ist, dass er jetzt nicht wahnsinnig was dagegen setzen kann, wenn es für ihn irgendwie nicht so läuft. Und das, denke ich, spricht jetzt schon sehr, sehr stark für Mark Selby, dass er vielleicht sogar, wer weiß es denn, mit einer Session weniger hier rausgeht. Aber das ist natürlich noch ein sehr weiter Weg. Also, ich sehe es im Moment noch nicht so ganz. Aber es ist auf jeden Fall eine Top-Top-Leistung von Mark Selby und das freut mich natürlich für all seine Fans.
Das absolut. Also da kann man wahrlich nicht meckern. Mark Allen bisher chancenlos, muss man ganz klar so sagen. Also das ist schon sehr, sehr brillant. Mark Selby vielleicht mit der besten Gesamtleistung bisher bei dieser Weltmeisterschaft. Und überraschend auch Sean Murphy. Sein erstes Match gegen Mark Davis war ja, naja, sagen wir mal, da hat Sean Murphy dann erst gegen Ende des Matches tatsächlich sein Spiel gefunden. Aber als er es gefunden hat, scheint er gedacht zu haben, na Mensch, dann zeige ich das gegen Yan Bingtao doch mal von Anfang an diesmal. Und das klappt super. 6 zu 2 führt auch Sean Murphy bereits nach der ersten Session. Insbesondere vor dem Mid-Session-Interval war das ein einseitiges Feuerwerk von Murphy. Eine 144 gespielt, also das höchste Break dann gleich mal für die Weltmeisterschaft inklusive Quali. Ja, also Yan Bingtao hat einiges zu tun heute.
Ja, wo kommt dieser Sean Murphy jetzt her, bitte? Das ist unglaublich. Er hat ja in der Saison bisher alles verloren, inklusive dem Abnehmwettbewerb für Charity gegen Phil Seymour. Also, und dann plötzlich jetzt mit so einer Leistung gegen Yan Bingtao, der immerhin der amtierende Masters-Champion ist. Damit war so eigentlich nicht zu rechnen. Woran könnte es also liegen? Und diese 144, die kann man sich wirklich einrahmen als Erinnerungsstück an diese WM, also herrlich anzusehen. Ja, also ich würde mal 2 Gründe ausmachen hier. Das erste Problem war einfach schon mal, dass Yan Bingtao einfach nicht am Tisch stand. Also ich weiß nicht, ob das der Yan Bingtao von vor 5 Jahren ist oder so. Oder was da passiert ist, bitte. Aber das war nicht der Masters Champion. Das war auch nicht der Typ, der Martin Gould aus dem Turnier gekickt hat. Ne? Also irgendwie lief da einfach gar nichts für ihn. Das ist eine rabenschwarze Session. Ich bin gespannt, ob er das heute nochmal ausbessern kann. Hier zumindest mithalten kann, dass da nochmal eine Spannung aufkommt. Das ist aber schwierig, denn Yan Ming Tao kommt ja normalerweise über das Matchplay und wenn der dann schon mal so zurückliegt, fehlt mir für ihn ein bisschen so die Fähigkeit, hier 4 Centuries hintereinander zu spielen, um das wieder auszugleichen. Also es wird sehr, sehr schwierig, gerade für ihn. Weniger schwierig wird es für Sean Murphy, und ich glaube, da, um noch zu Grund Nummer 2 zu kommen, dass er tatsächlich jemand ist, der sich sehr in dem Glanz des Publikums hier sonnt, oder? Also Sean Murphy ist ja schon jemand, der lebt irgendwie für das Publikum, der will ja ständig mit Fans interagieren. Ich erinnere mich an seine Twitter-Phase vor ein paar Jahren, wo ich ihm, glaube ich, entfolgen musste, weil der ständig irgendwelche Q&As gemacht hat, also jeden Tag 50 Fragen beantwortet hat. Also das wurde ein bisschen viel dann langsam. Er ist also jemand, der kommt von der Interaktion mit den Leuten, und jetzt sind wieder Leute da zum ersten Mal, und er scheint sich da drin richtig zu baden. Und das freut mich für ihn, dass er sich zurückmeldet und hier mal eine vernünftige Leistung anbietet. Ob es für ihn jetzt Richtung Halbfinale gehen könnte, ich bin sehr skeptisch, was das betrifft.
Ja, zumal da noch ein paar Spieler dazwischen stehen. Nicht nur Yan Mingtao wird heute sicherlich versuchen, das zu korrigieren, sondern im nächsten Match dann spätestens auch ein Judd Trump vielleicht. Heute geht's weiter. Heute dann vielleicht in Anführungsstrichen ohne Entscheidung. Es sei denn, Mark Selby und Sean Murphy gewinnen, also einer von beiden oder beide, wenn sie möchten, gewinnen 7 Frames ihrer 8, die sie heute spielen werden. Die beiden Matches heute Nachmittag in der zweiten Session. Mark Allen gegen Selby, wie gesagt, und Sean Murphy gegen Yan Mingtao. Und morgens um 11 Uhr und abends 20 Uhr werden Stuart Bingham und Jamie Jones und David Gilbert und Judd Trump ihre ersten beiden Sessions spielen. Was trauen wir Jamie Jones und David Gilbert heute zu?
Einiges, einiges. Ich denke vor allem Jamie Jones, denn das kann eine richtig knappe Sache werden gegen Stuart Bingham. Stuart Bingham ist ja jetzt nun mal nicht so der glamouröseste Gegner, also spielt tolles Snooker, völlig außer Frage, aber ist jetzt eben kein Ronnie O'Sullivan mit Aura oder John Higgins, der elegante Großmeister. Also da traut sich vielleicht der Jamie Jones ein bisschen mehr zu, und wenn er dieses Selbstvertrauen hat, dann fehlt ihm nur noch das Snooker, was er wieder zeigen muss, wie aus der Qualifikation und natürlich auch aus der ersten Runde gegen Stephen Maguire. Und wenn das klappt, dann könnte das ein enges, spannendes und irgendwo sehr bodenständiges Match werden zwischen den beiden. Es ging bei ihrem letzten Zusammentreffen 2018 beim European Masters auch über die volle Distanz. 4 zu 3 für Bingham damals. Also da spricht schon einiges für ein knappes Match. Auch tatsächlich bei David Gilbert gegen Judd Trump, wobei natürlich, also da sind wir jetzt wieder dabei, uns ein bisschen was hier an Spannung herbeizureden in dem Match. Das gebe ich voll zu, aber wenn man das denn möchte, ja, also wer jetzt mit mir hier auf Gänsehaut hofft, der könnte sich das Viertelfinale beim 2020er Champion of Champions anschauen. Da ging das 6 zu 3 für Trump aus, aber David Gilbert hat eben 3 Frames geholt in dem Match, und das, obwohl Judd Trump 5 Centuries gespielt hat. Also da kann man sich schon vorstellen, in welcher Spiellaune Judd Trump damals war, wenn man an dieses Spiel zurückdenkt. Und trotzdem hat David Gilbert 3 Frames geholt. Also das muss man unter diesen Umständen als Erfolg verbuchen für ihn. Und wie gesagt, also wer mit mir jetzt hier optimistisch sein möchte, darf auf ein bisschen Gegenwehr von David Gilbert durchaus hoffen.
Also, sind wir optimistisch mit Kati oder sind wir realistisch mit Christian an diesem Tag? Also ich habe gerade so überlegt, als ich gesagt habe, Mensch, Mark Selby oder Sean Murphy könnten 7 Frames gewinnen, aber theoretisch könnte ja auch Judd Trump einfach 13 seiner 16 Frames heute gewinnen und dann wäre das eventuell schon durch. Also wir werden es sehen. Judd Trump natürlich auf jeden Fall der klare Favorit, auch schon allein aufgrund des Saisonverlaufs, meiner Meinung nach. David Gilbert hier sehr überraschend mit sehr guter Form bei der Weltmeisterschaft gegen Chris Wakeland sehr gut unterwegs gewesen. Also ich hoffe, dass er das auch gegen Judd Trump zeigen kann und Stuart Bingham gegen Jamie Jones. Vielleicht ein sehr offenes Achtelfinale und auf jeden Fall ein unfassbar unterhaltsames. Wir werden morgen darüber reden und das dann zusammenfassen. An sich ist heute keine Entscheidung vorgesehen. Ob es wirklich so kommt, werden wir morgen analysieren hier bei Total Clemens. Und damit euch viel Spaß heute beim Snooker-Sonntag. Danke, Kati, und bis dahin.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Wie Niederlei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.